DocTalk. Allgemeinmedizin im Gespräch mit Dr. Iris Veit.
Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich begrüße Sie zu unserer neuen Podcast-Folge Was sollten Hausärztinnen und Hausärzte können? Hausärzte verbessern die Versorgung. Wer einen Hausarzt hat und funktionelle Körperbeschwerden wie Reizdarm zum Beispiel, wird weniger häufig operiert. Und in der Pandemie haben die Hausärztinnen und Hausärzte bewiesen, wie wichtig sie sind. Wenn sie so wichtig sind, sollten wir uns auch überlegen, wie die Weiterbildung verbessert werden kann. Hausärztinnen und Hausärzte machen eine 5-jährige Facharztweiterbildung, wie die spezialisierten Fachärzte auch. In der Vergangenheit wurden einige Anstrengungen unternommen zur Verbesserung der Weiterbildung. Es ist ein Auftrag an die gesamte Gesellschaft. Heute wollen wir Bilanz ziehen mit Professor Dr. Bert Hünges, Hausarzt in Hattingen, Vater zweier Kinder, engagiert in der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und in der Gesellschaft für medizinische Ausbildung und seit Jahrzehnten dabei, die Aus- und Weiterbildung an der Ruhr-Uni Bochum zu gestalten und hat vor allen Dingen viel dazu beigetragen, die Kompetenzzentren für Weiterbildung zum Facharzt für Allgemeinmedizin zu entwickeln. Und ich begrüße Kerstin Michler, frisch angestellte Hausärztin, auch in Hattingen in derselben Praxis. Sie hat Erfahrungen gesammelt in der Weiterbildung als Lehrende und als Lernende. Sie verfügt über Erfahrungen im europäischen Ausland und ist nicht zuletzt oder trotzdem Mutter zweier Kinder. Ja, ich begrüße euch beiden ganz, ganz herzlich zu dieser Podcast-Folge.
Hallo Iris, schön dich zu hören und schön mit dir diese Folge machen zu können.
Hallo Iris, ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, dann zunächst zur Werbung für den Hausarztberuf. Liebe Kerstin, warum wolltest du eigentlich Hausärztin werden?
Ja, Ärztin wollte ich eigentlich schon immer werden. Ich komme aus keiner akademischen Familie, aber trotzdem stand für mich irgendwie immer als Kindheitstraum fest, Medizin studieren zu wollen. Mich hat es gereizt, als Ärztin viel Kontakt mit anderen Menschen zu haben und auch eben halt etwas Soziales zu tun, Hilfe anbieten zu können. In jungen Jahren wollte ich eigentlich immer eher so Herz- oder Neurochirurgin werden, irgendwas mit Hands-on. Und durch die frühen Einblicke in die Hausarztpraxis, dann aber im Studium, durch Blockpraktika, wurde mein Interesse aber an der Allgemeinmedizin geweckt. Und ich fand und finde es weiterhin spannend und wichtig, den Menschen als Ganzes zu sehen und zu behandeln. Man begleitet die Menschen über viele Jahre hinweg und das ist eine anspruchsvolle Aufgabe, zusammen mit dem Patienten Empfehlungen der mitbehandelnden Fachärzte zu sortieren, Leitlinienempfehlungen für den individuellen Patienten zu schrauben und zu gucken, was passt für ihn in seiner Lebenssituation. Und das fand ich so wahnsinnig spannend eben halt an der Hausarztmedizin. Und ja, jetzt bin ich endlich da angekommen, wo ich hin wollte.
Also hat deine Teilhabe am Modellstudiengang der Ruhr-Uni Bochum ein bisschen mitgetragen, dich für den Hausarztberuf zu begeistern. Als ich studiert habe, also in den 70er Jahren, schon lange her, da haben wir Studierende dafür gestritten, dass es einen größeren Praxisbezug in der Ausbildung gibt. Es sind mittlerweile große Anstrengungen unternommen worden, diese Ausbildung zu verbessern. Und nicht zuletzt an der Ruhr-Uni Bochum haben wir große Anstrengungen gemacht, die Beziehung zwischen Patient und Arzt oder Ärztin von Beginn an zu thematisieren. Wir haben ärztliche Interaktion geübt. Du wirst dich, Kerstin, erinnern in dem Modellstudiengang, wenn es auch nicht der Patient live war, der da Einzug gefunden hat, so haben wir doch Rollenspiele geübt, um den Patientenbezug und die Beziehung zwischen den beiden herzustellen. Du erlebst jetzt jeden Tag, was du wirklich brauchst im Kontakt mit deinen Patientinnen und Patienten. Wenn du nochmal nachdenkst, was haben dir dabei die Lehrinhalte in der Ausbildung geholfen?
Ja, du hast es gerade schon angesprochen, die ärztliche Interaktion, das sticht wirklich heraus. Gerade in der Hausarztmedizin, die ja ganz viel sprechende Medizin ist, ist der Umgang mit dem Patienten ganz essentiell. Und diese Übung von diesen Gesprächen hat man vielleicht zu Beginn des Studiums unterschätzt. Aber jetzt, wo man selber eben halt in den Schuhen steckt, diese Gespräche zu führen, ist es ganz wertvoll, auf diese Erfahrung zurückzugreifen. Das ist mir sicherlich am prägnantesten in Erinnerung geblieben von dem Modellstudiengang, in diesen kleinen Gruppen, in diesen Rollenspielen eben halt diese Interaktion zu üben, und kann rückwirkend einfach wirklich nur betonen, wie wichtig das Ganze eben ist und dass man das Ganze nicht unterschätzt. Im Modellstudiengang hat mir damals auch sehr geholfen, dieses verknüpfte Lernen, also nicht dieses auswendig Lernen von Fakten der Anatomie oder Physiologie ohne irgendeinen Bezug zu der Praxis. Das war im Modellstudiengang sehr schön aufgebaut, dass man in Blöcken gelernt hat, also Blockherz. Und dann hat man nicht nur gelernt, wie ist die Anatomie, die Physiologie, sondern hat es direkt mit der Krankheitslehre verbunden. Und so habe ich es zumindest empfunden, konnte man eben halt dieses Grundlagenwissen direkt konkret eben halt mit der Praxis, mit der Klinik verknüpfen. Das andere waren eben halt auch diese frühen Blockpraktika, die man gemacht hat im Modellstudiengang. Man ist früh in die Praxis reingekommen. Ich bin mir nicht mehr sicher, in welchem Semester das war, aber ich glaube, das war schon nach der Vorklinik, direkt im vierten Semester, wurde man für 2 Wochen in die Allgemeinmedizin geschickt und konnte da eben halt dann auch den Praxisbezug sehen, wofür man die Dinge lernt. Man konnte natürlich noch nicht viel machen, aber man hat einfach halt Luft geschnuppert von dem, wo es halt mal hingehen soll. Und über die Jahre hinweg, ja, hat man gesehen, wie man besser geworden ist im Anamneseerheben, in der klinischen Untersuchung, und konnte ja über diese konstanten Blockpraktika halt seine Entwicklung selber auch reflektieren und beurteilen.
Ja, ich glaube, dass es trotzdem immer noch ein Sprung ins kalte Wasser ist, von der Uni in die ambulante Versorgungspraxis. Aber vielleicht könnten wir uns das auf unsere Fahnen schreiben, noch mehr aus diesen Modellstudiengängen zu übernehmen, dass neben dem wichtigen biomedizinischen Wissen der Krankheitslehre auch vermittelt wird, wie Beziehung zu gestalten ist zu unseren Patienten. Ja, manche deiner Kollegen, Bert, und nicht selten auch Politiker sagen, um die Versorgung zu verbessern, dazu braucht es mehr Hausärzte. Gibt es zu wenig Hausärzte? Oder was ist deine Idee zur Versorgungsverbesserung?
Das ist eine gute Frage, Iris. Gibt es zu wenig Hausärzte? Also ich selber hätte sehr gerne sehr viel mehr Zeit für meine Patienten. Ich muss ständig priorisieren und gucken, wie ich mit meinen knappen Zeitressourcen umgehe. Und dafür wäre es für mich natürlich schon schön, wenn ich weniger Patienten hätte, beziehungsweise dem einzelnen Patienten mehr Zeit widmen könnte. Andererseits muss man sagen, im internationalen Vergleich sind wir ja gar nicht so schlecht, was die Hausarztdichte angeht. In Deutschland natürlich ist es ein regionales Problem. Es gibt sicher Bereiche, wo es zu wenig Hausärzte gibt, und andere Bereiche, wo es verhältnismäßig viele Hausärzte gibt. Ich glaube aber, wir haben eher so ein bisschen das Problem der Qualifizierung oder beziehungsweise der Vorbereitung auf den Beruf. Das fängt ja schon im Studium an, wo letztendlich eben sehr spezialisierte Medizin im Vordergrund steht mit der Universitätsmedizin, und wir den Studierenden auch beibringen müssen, häufige Krankheitsbilder, einfache Erkrankungen kompetent zu behandeln. Da geht es um Wissen, es geht aber auch um Fertigkeiten und um die Haltung und die Einstellung dem Patienten gegenüber. Das ist so unser Job als Allgemeinmedizin an der Universität, dass jeder Arzt, egal wo er mal hingeht, auch kennenlernt, was ein Hausarzt eben leistet und was möglich ist in der Hausarztpraxis, um auch die Zusammenarbeit später im Setting der Patientenversorgung zu verbessern.
Um nochmal auf das Thema Praxisbezug zurückzukommen, ist es dann aus deiner Sicht wichtig, dass die Lehrenden, besonders in dem Bereich Allgemeinmedizin, auch in einer eigenen Praxis tätig sind? Die Hochschullehrer für Allgemeinmedizin sind es weitgehend nicht mehr. Du bist da ja fast schon eine Ausnahme.
Also für mich ist es auf jeden Fall essentiell. Ich profitiere täglich in der Patientenversorgung von den Erfahrungen, die ich in der Lehre mache. Und ich habe auch den Eindruck, dass ich in der Lehre oder die Studierenden oder die Ärztenweiterbildung davon profitieren, dass ich aus der Praxis erzählen kann. Wir müssen so ein bisschen gucken, es gab einen Generationenwandel gerade bei den Professuren, bei den Leitern der Abteilung für Allgemeinmedizin. Das sind jetzt vornehmlich Profis, sage ich mal, W3-Professoren, habilitiert, die sehr viel Zeit da reingesteckt haben, sich zu qualifizieren, letztendlich in diese universitäre Laufbahn reinzukommen. Und man muss sagen, das ist eigentlich auch ein Vollzeitjob. Und schwierig mit der Praxis zu vereinbaren, recht komplex natürlich diese Tätigkeit. Ich glaube aber, dass die Lehre letztendlich auch mitgestaltet werden sollte von Kollegen, die in der Praxis tätig sind. Und die meisten Hochschullehrenden, also die, die wirklich unterrichten, sind auch Praktiker bzw. niedergelassene Kollegen, die neben ihrer Tätigkeit in der Praxis mittwochnachmittags an die Uni kommen und ihren Unterricht machen. Und davon profitieren, glaube ich, beide, sowohl die Studierenden als auch die Lehrenden.
Bert, wenden wir uns jetzt mal der Weiterbildung zu. Wir wollen ja mit diesem Podcast Werbung machen, dass sich die zukünftigen Hausärztinnen und Hausärzte in ihrer Weiterbildung für Kompetenzzentren einschreiben, als wichtiges Element der Verbesserung der Weiterbildung. Kannst du einmal beschreiben, was wichtige Elemente dieser Kompetenzzentren sind?
Mache ich gerne, Iris. Also das ist so, dass Weiterbildung in der Allgemeinmedizin gefördert wird durch die Kompetenzzentren. Wir haben deutschlandweit 16 von diesen Kompetenzzentren am Laufen und die bieten Angebote an für Ärztin-Weiterbildung in Form von Seminaren und Mentoring und Schulungsangebote für die Weiterbilder, sogenannte Train-the-Trainer-Kurse.
Wie viel Weiterbildende habt ihr denn mittlerweile in den Kompetenzzentren?
Wenn man sich so die Zahlen vor Augen führt, also wir haben so circa 10.000 Absolventen im Medizinstudium im Jahr. Und ungefähr die gleiche Anzahl von Ärzten befinden sich in der Weiterbildung zum Hausarzt. Du hattest ja eingangs gesagt, dass die Weiterbildung 5 Jahre dauert. Allerdings ist das so eine Mindestweiterbildungszeit. Also man muss mindestens 5 Jahre gemacht haben. Im Durchschnitt sind die Ärzte deutlich länger dran, bis sie denn zum Hausarzt werden, so dass wir im Moment so ungefähr 1.500, 1.600 Hausärzte pro Jahr haben, die fertig werden mit der Weiterbildung. Von diesen Hausärzten, die fertig werden, ist es so, dass jeder Dritte oder jeder Vierte, das ist regional so ein bisschen unterschiedlich, an diesem Kompetenzzentrum teilgenommen hat. Das sind also noch nicht alle. Und diese Werbung soll ja auch dazu dienen, dass alle, die in der Weiterbildung zum Hausarzt sind, sei es, dass sie in der Klinik sind oder dass sie im ambulanten Teil sind, sich da einschreiben und da mitmachen können.
Ja, Kerstin, was würdest du denn sagen? Was sind die Vorteile dieser Kompetenzzentren?
Also es ist einfach eine berufsbegleitende Weiterbildung. Wenn man sich vor Augen führt, dass man als Berufsanfänger, Assistenzarzt mit einer 50-Stunden-Woche schon gut ausgelastet ist, da bleibt nicht viel Zeit für Selbststudium. Und diese Kompetenzzentren erleichtern einfach die Suche nach geeigneter Weiterbildung. Und man hat einfach ein Tool, über das man sich dann gezielt die Inhalte raussuchen kann, die für einen selber interessant sind. Bei mir waren das, wenn man jetzt sich das Seminarangebot anschaut, der Kompetenzzentren, was mittlerweile wirklich sehr breit befächert ist, zum Beispiel Kurse zum Wundmanagement. Da hat man ganz praxisorientiert gelernt, welche Wundauflagen man für welche Wunden verwendet. Besonders interessant fand ich auch die orthopädischen Untersuchungskurse. Ich habe eine eher internistisch basierte Weiterbildung gemacht und da hat man eben ganz viel mit praktischen Übungen in kleinen Gruppen gearbeitet und die relevanten Untersuchungen für die Hausarztpraxis eingeübt und vertieft.
Also dein positiver Eindruck, Kerstin, ist, dass du deine Lücken in deiner Weiterbildung sehr individuell ausgleichen kannst und sehr viele Möglichkeiten zu einer individuellen Gestaltung deiner Weiterbildung hast. Was ist denn deine Erfahrung mit dem Mentoring? Was hat dir die Mentoring-Gruppe genutzt?
Zu Anfang meiner Weiterbildung gab es ja noch keine Mentoring-Gruppen und gerade als Berufsanfängerin hätte ich mir einfach eine Begleitung gewünscht, zum Beispiel für emotional belastende Situationen, die man im Klinikalltag erlebt. Ich denke da immer noch an eine bestimmte Situationen zurück, wo ich im Nachtdienst auf der Intensivstation miterleben und mit ansehen musste, wie ein Patient aufgrund einer Nachblutung letztendlich halt erstickt ist, weil er einen Dialysekatheter in die Vena jugularis bekommen hat und vorher mit den Angehörigen besprochen wurde, dass bei weiteren Komplikationen eben halt keine lebensverlängernden Maßnahmen eingeleitet werden. Und das hat ja wirklich Bilder eingebrannt bei mir. Und so eine Mentoringgruppe kann zum Beispiel dann da eben halt einen geschützten Raum bilden, um sich eben halt mit Gleichgesinnten eben halt auszutauschen. Das ist das eine. Das andere ist, dass es eben halt auch sehr bereichernd sein kann, sich in der Gruppe auszutauschen, was Fragen zu der Weiterbildung an sich anbelangt. Wenn es Probleme mit dem Weiterbilder gibt oder auch organisatorische Fragen zur Facharztanmeldung, der Suche nach einer Anschlussstelle, das kommt dann ganz auf die Wünsche der jeweiligen Mentoringgruppe an, welche Themen man dann da besprechen kann. Aber der Austausch alleine unter eben Gleichgesinnten ist schon sehr viel wert.
Ja, jetzt bist du ja auch Mutter zweier Kinder und Mutter geworden während deiner Weiterbildungszeit. Was hat dir da das gebracht, die Angebote der Zentren?
Ja.
Was könntest du dir denken, dass diese Kompetenzzentren helfen?
Ja, also zum einen eben halt aufgrund des Seminarprogramms, dass man, wie ich schon vorhin sagte, nicht nur, wenn man eine 50-Stunden-Woche ausgelastet ist, sondern auch, wenn man in Teilzeit arbeitet und ja eigentlich halt im anderen 50% sozusagen als Familienmutter eingespannt ist, man eben halt über die Kompetenzzentren ein Weiterbildungsangebot bekommt, was eigentlich sehr zugeschnitten auf die Bedürfnisse von einem ist, ohne dass man halt groß auf die Suche gehen muss. Und die Anfahrtswege zumindest im Raum Westfalen-Lippe sind auch sehr gering. Es gibt verschiedene Standpunkte, wo Seminare angeboten werden. Und was die Mentoring-Gruppe anbelangt, eben auch der Austausch zur Work-Life-Balance, organisatorischen Fragen, da hilft es schon sehr, sich auszutauschen. Und auch durch den Input der anderen bekommt man teilweise eine andere Sichtweise.
Also es geht auch eine Ermutigung davon aus, dass man sich mit den anderen austauschen kann. Ja, nicht wenige Ärztinnen und Ärzte flüchten aus den Krankenhäusern und wollen in die Allgemeinmedizin. Was habe ich denn als Anästhesistin, die Hausärztin werden will, von einem Mentoring, Bert? Und wäre das nicht auch ein gutes Konzept für andere Fachbereiche?
Also ich glaube schon, dass das gibt Probleme, die sind jetzt weiterbildungsübergreifend. Jetzt gerade diese Krisensituation, von der die Kerstin gesprochen hat, aber auch diese organisatorischen Fragen, da ist nicht unbedingt nur Fachspezifisches dabei. Natürlich ist das Setting der Hausarztpraxis nochmal besonders, weil der Arzt oder die Ärztin dann ganz relativ eigenständig eben arbeiten muss. Aber letztendlich gibt es ja schon immer irgendwie informelles Mentoring und Beratung, auch während der Weiterbildung, auch im stationären Abschnitt. Aber eben nur vereinzelt und sehr, sehr unterschiedlich wird das wahrgenommen. Wir versuchen das so ein bisschen zu strukturieren, wobei wir unterschiedliche Angebote haben. Wir haben Einzelmentoring, also Einzelberatung für einzelne Fälle oder spezielle Fragen und eben dieses Gruppenmentoring, von dem die Kerstin berichtet hat, wo wir uns austauschen. Aktuell in der Mentoringgruppe in Bochum, jetzt am vergangenen Mittwoch hatten wir wieder Sitzung, waren zwei Ärzte, die als Quereinsteiger da sind, eine fertige Chirurgin, Bauchchirurgin und ein fertiger Orthopäde, die daran teilgenommen haben. Und man muss sagen, die diskutieren einfach mit auf Augenhöhe die Problematik. Die haben natürlich nochmal eine andere Sicht auf bestimmte Fragestellungen, weil sie auch möglicherweise in einer anderen Lebensphase sind. Die Kinder sind schon aus dem Haus oder sie haben eben schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Aber letztendlich diskutieren die gleichen Probleme. Das Thema, was wir jetzt zuletzt hatten im Rahmen des Mentorings, war der Umgang mit Unsicherheit. Das ist gerade für die Anästhesisten ein Riesenthema, weil sie natürlich in den stationären Abteil sehr viel mit den SOPs arbeiten. Die haben sehr strukturierte Vorgehensweisen. Und wir haben in der Hausarztmedizin natürlich auch so eine Art Standardprozeduren. Die müssen aber immer sehr stark individuell angepasst werden, weil jeder Patient doch sehr, sehr anders ist. Und deswegen muss man recht flexibel sein in der Vorgehensweise. Im Vergleich jetzt zum Beispiel zu einem Anästhesisten, der mehr oder weniger nach Schema F die Patienten behandelt. Das sind diese SOPs, diese Standardprozeduren. Und dieses Setting, dieses hausärztliche Setting ist auch für einen gestandenen Anästhesisten erstmal ein neues Umfeld. Es stellen sich andere Fragestellungen und die können dann zum Teil auch im Mentoring oder in den Seminaren entsprechend behandelt und diskutiert werden.
Ja, also ihr betont beide den Nutzen des strukturierten Austausches in diesen Mentoringgruppen. In manchen europäischen Ländern wird es als Auszeichnung einer Hausarztpraxis betrachtet, auch von den Patientinnen und Patienten, wenn dort Hausärztinnen der Zukunft weitergebildet werden. Was könnte sich in Deutschland in dieser Hinsicht verbessern? Du, Kerstin, hast ja auch in den Niederlanden gearbeitet, ein Teil deiner Weiterbildung. Was sind deine persönlichen Erfahrungen, wie es da anders läuft?
In den Niederlanden gibt es nach Abschluss des Medizinstudiums die Möglichkeit, sich zum Hausarzt weiterbilden zu lassen. Das nennt sich Hausarzt-Uplading. Das ist quasi wie ein Aufbaustudium oder eine Aufbauausbildung, so muss man sich das vorstellen. Man bewirbt sich also wirklich auf einen Platz und durchläuft dann feste Stationen und hat ein begleitendes theoretisches Weiterbildungsprogramm zu absolvieren. So ist sichergestellt, dass die Hausärzte in ihrer Gatekeeper-Funktion in den Niederlanden, das heißt also, dass Patienten immer zuerst ihren Hausarzt aufsuchen, breit aufgestellt sind. Das ist sicherlich vorteilhaft, hat aber natürlich halt wenig Platz für individuelle Interessen in diesem System, anders als bei uns hier mit den Kompetenzzentren. Ich habe es so erlebt, dass das Ansehen der Hausärzte in den Niederlanden aus Patientensicht viel höher ist und zum Teil auch von den ärztlichen Kollegen der anderen Fachrichtung ein viel höheres Ansehen der Allgemeinmedizin da ist. Zumindest während meiner Zeit an der Freien Universität in Amsterdam hatte ich auch den Eindruck, dass die Patienten viel offener sind, sich an der studentischen Lehre und auch an der Weiterbildung zu beteiligen. Dort war es zum Beispiel auch gang und gäbe, dass in den Seminaren in der Uni schon Patienten anwesend waren, die parallel zur Theorie von ihrer Krankheitsgeschichte berichtet haben.
Was ich noch sagen wollte, Kerstin, zu dieser Frage Freiheit und Selbstbestimmung versus Struktur, das ist ja für uns in Deutschland nochmal ein bisschen anderes Thema, weil wir verschiedene Player haben, die in der Weiterbildung eine Rolle spielen. Wir haben auch verschiedene Aufgabenverteilung, auch innerhalb der Kompetenzzentren. Traditionell sind die Ärztekammern ja da, um die Standards zu halten, um zu schauen, ob Mindestanforderungen erfüllt worden sind für die Weiterbildung, zum Beispiel die Zeiten, aber auch die Inhalte für die Kammer. Wir haben in Deutschland die KVen, die dafür da sind, sicherzustellen, dass die hausärztliche Versorgung gewährleistet wird und die diese Kompetenzzentren ja zum größten Teil mitfinanzieren, gemeinsam mit den Krankenkassen. Wir haben aber auch andere Player. Wir müssen auch schauen, dass die Versorgung in den Krankenhäusern gewährleistet wird. Wir als Universitäten, wir sind jetzt relativ neu in dem Spiel der Weiterbildung und wir versuchen da sowohl die Evidenz hinzubringen als auch unsere Erfahrung, die wir im Rahmen des Studiums gemacht haben, auch für die Weiterbildung und auch für die Weiterbilder entsprechend da fruchtbar mit einzubringen.
Viele junge Allgemeinmedizinerinnen und Allgemeinmediziner in Weiterbildung wünschen sich mehr Zeit in den Hausarztpraxen für das Gespräch mit ihren Chefinnen und Chefs. Das müssten die Chefs ja auch lernen, wie sie das machen müssen. Was bieten da die Kompetenzzentren an, Bert?
Also generell ist es ja so, ich brauche als Lernender erstmal einen Einblick darauf, was ich überhaupt lernen muss, was ich können muss. Das heißt, ich brauche diese Berufserfahrung, die kriege ich natürlich am ehesten in der Praxis mit. Und dann habe ich natürlich immer wieder Fragestellungen, wo ich selber eben auch Fragen habe an jemand, der erfahren ist, wie soll ich das denn anpacken? Und ich brauche auch immer wieder auch Feedback. Feedback ist eines der wesentlichen Elemente zum strukturiert Lernen. Und wir versuchen eben auch mit den Weiterbildern in diesen Train-the-Trainer-Kursen gerade diese Feedback-Momente zu üben und auch einzubauen. Wobei das auch strukturelle Fragen sind. Also ich erlebe das auch selber, dass das manchmal ganz schwer ist, im Rahmen des Praxisalltags dieses Feedback wirklich unterzubringen. Ich muss da Freiräume für schaffen und muss auch wirklich,
ja. Da kann ich doch gleich mal einsteigen. Wie läuft das Feedback in eurer Praxis im Alltag in Hattingen?
Sehr informell und unkompliziert, aber dafür braucht es natürlich auch ein Vertrauensverhältnis, dass man den anderen kennt und einschätzt und weiß, wie man miteinander umgehen kann. Also ich kann nur sagen, ich als junge Fachärztin brauche immer noch das Feedback. Ich habe noch lange nicht ausgelernt, nur weil da plötzlich dieser Facharzttitel davor steht. Und ich bin froh, dass eben halt diese Feedback-Kultur in unserer Praxis herrscht. fällt irgendjemandem etwas auf, weil der Patient A auch nochmal ein Folgegespräch gesehen hat, schaut man, dass man, wenn es auch zwischen Tür und Angel ist, eben halt eine konstruktive Rückmeldung gibt. Dazu muss aber eben, wie gesagt, halt die Harmonie und das Vertrauen stimmen. Und das ist vielleicht eben halt in manchen Weiterbildungspraxen nicht gegeben oder schwierig. Und dann kann es dann zu Problemen kommen. Und da ist es halt gut, einen Ansprechpartner dann zu haben.
Vielen Dank für die Blumen, liebe Kerstin. Aber ich möchte dazu auch noch was sagen. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass das Feedback zu kurz kommt bei uns, weil wir eben sehr in der Versorgung drin sind. Natürlich macht man zwischen Tür und Angel mal zu dem und dem Patienten, hör mal zu, da ist mir aufgefallen, mach doch mal nächstes Mal so oder das und das könntest du besser machen. Aber wir sollten auch uns Zeit nehmen, Dinge mal grundsätzlich durchzusprechen in aller Ruhe. Und das in der Praxis zu machen, ist sehr, sehr schwierig. In Großbritannien beispielsweise ist es so, dass jeder Arzt in Weiterbildung 2 Weiterbilder hat. Das eine ist der Clinical Supervisor, also der, der in der Praxis für den Arzt in Weiterbildung zuständig ist. Und das andere ist ein Educational Supervisor, einer, der fern vom Praxisalltag grundlegende Dinge mit dem Arzt in Weiterbildung bespricht. Und ich glaube, so eine Struktur brauchen wir auch. Es gibt auch Dinge, die muss man mal in aller Ruhe strukturiert besprechen. Und da ist einfach dieses Zwischendurch-Feedback in der Praxis nicht genug, wenn es um grundlegende Dinge geht.
Also meine Erfahrung persönlich in meiner alten Praxis ist schon, dass man Regeln braucht, wann man sich trifft und wann man miteinander in welchem Zeitraum spricht und es nicht dem Zufall überlässt. Aber insgesamt, denke ich, brauchen wir eine verbesserte Kultur der Weiterbildung in Deutschland in den hausärztlichen Praxen. Und dazu sollen die Kompetenzzentren und die Train-the-Trainer-Seminare, die angeboten werden, beitragen. Ja, wie wird es denn mit den Kompetenzzentren weitergehen, Bert?
Also die Kompetenzzentren gibt es jetzt seit knapp 5 Jahren. Und wir haben jetzt gerade die Ausschreibeperiode für die nächsten 5 Jahre. Das heißt also, wir werden uns jetzt deutschlandweit bewerben für eine neue Förderphase. Was neu sein wird in der nächsten Förderphase, dass auch Fachärzte in der Weiterbildung zum niedergelassenen Pädiater dran teilnehmen können und auch deren Weiterbildungsbefugten. Also wir fangen auch an, andere Fächer mit denen gemeinsam zusammenzuarbeiten, worauf ich mich sehr freue. Und wir wollen erstmal schauen, dass wir das möglichst flächendeckend hingehen. Im Moment ist das ein freiwilliges Zusatzangebot. Ich bin sicher, viele Ärzte in Weiterbildung zum Hausarzt wissen gar nicht, dass es uns gibt. Deswegen auch dieser Podcast, damit wir bekannter werden und letztendlich eben auch alle einladen, daran teilzunehmen, weil ich glaube, jeder kann profitieren. Dafür ist das Programm sehr, sehr viel breiter. Was eine etwas größere Baustelle ist, ist letztendlich auch dieses Train-the-Trainer-Programm, was ich angesagt habe. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass es jeder dritte, vierte Arzt in Weiterbildung nimmt am Kompetenzzentrum teil. Bei den Weiterbildern sind wir unter 10% Teilnahmequoten. Das heißt, die Weiterbilder zu schulen und denen entsprechend auch zu helfen, die Weiterbildung effektiver zu gestalten, das wird sicher auch eine Hauptthema sein für die nächsten 5 Jahre, dass wir dieses Programm etwas weiter ausbauen und niederschwellige Angebote machen für Weiterbilder, sich entsprechend auch auf diese Weiterbildersituation vorzubereiten und sich auch mit Kollegen auszutauschen, wie Weiterbildung effektiv, gut strukturiert in der Praxis laufen kann.
Also du würdest einen Schwerpunkt deinerseits darauf legen, diese Kultur der Weiterbildung zu verbessern durch die Angebote an die Weiterbilder in den Hausarztpraxen. Was wäre denn deine Vision, Kerstin, für die Zukunft der Weiterbildung? Was würdest du dir wünschen?
Ich würde mir wünschen, dass es uns die Kompetenzzentren erhalten bleiben auf lange Sicht. Sie bieten einfach ein offenes Angebot an die Weiterbildungsassistenten, ohne Zwang, sich regelmäßig weiterzubilden und untereinander auszutauschen. So wie es Bert auch schon gesagt hat, es wäre einfach wünschenswert, wenn die Kompetenzzentren noch bekannter werden und eben halt noch viel mehr Teilnehmer erreichen würde. So kann man einfach die Qualität der Hausarztmedizin verbessern.
Eine letzte Frage noch an dich und auch an Bert. Wie könnten denn Patientinnen und Patienten aus deiner Sicht die Weiterbildung unterstützen?
Das Wichtigste ist, dass Patienten offen dafür sind, sich bereit erklären, wenn Studenten oder Weiterbildungsassistenten in einer Praxis tätig sind, dass diese eben halt Gespräche führen können, Untersuchungen durchführen können. Und da sind eben wirklich die Weiterbilder besonders gefragt, denn die kennen ihre Patienten und müssen die dort abholen, wo sie stehen und eben motivieren, da mitzumachen. Das ist sicherlich auch ein gesamtgesellschaftliches Problem, dass da eine gewisse Zurückhaltung generell bei Berufsanfängern herrscht, dass man eben halt möglichst den Erfahrenen haben möchte, dass eben nicht so sehr im Fokus steht, dass man damit etwas für die Zukunft und für die Erhaltung der Hausarztmedizin tut, wenn man sich da bereit erklärt, mitzumachen.
Ja, das habe ich am Anfang gesagt und möchte es am Ende nochmal betonen. Es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, dass wir gut ausgebildete Hausärztinnen und Hausärzte haben, um die Versorgung insgesamt zu verbessern. Bert, möchtest du noch etwas zu deinen Visionen sagen für die Zukunft?
Zunächst mal wollte ich noch was zu den Patienten sagen. Also das ist was, wo ich immer wieder sehr positiv überrascht bin, wie gut das eigentlich läuft. Also wie gut sich Patienten auch darauf einlassen, von einem Studierenden oder von einem Arzt in Weiterbildung auch befragt, untersucht zu werden. Und wenn man sie auffordert, am Ende dem Arzt in Weiterbildung ein Feedback zu geben, funktioniert das auch. Und diese Feedbacks an den Lernenden sind sowas von wichtig. Also gerade wenn es darum geht, um Haltung, um Gesprächsführung, habe ich mich so ausgedrückt, dass ich es verstanden habe, habe ich es geschafft, Fremdwörter zu vermeiden und die Dinge so erklärt, dass sie eben auch angekommen sind. Das ist wahnsinnig wichtig und dafür danke ich allen Patienten, die entsprechend da auch mitarbeiten. Selber will ich aber auch die Ärzte, also auch die Hausärzte dazu motivieren, auch ihre Angst zu verlieren und auch mitzuarbeiten. Sowohl im Studentenunterricht brauchen wir engagierte Lehrpraxen, die eben auch Studierende bei sich aufnehmen und auch denen die Möglichkeit geben, die Hausarztmedizin kennenzulernen, so wie sie ist, unakademisch, direkt am Patienten, praxisbezogen. Sicher hat jeder Kollege seine Unsicherheiten, die darf man auch gut zugeben. Das ist überhaupt kein Problem. Ich muss es ja nicht keine Vorlesung halten, sondern einfach dem Studierenden zeigen, so funktioniert Versorgung, so funktioniert das Leben in der Praxis und entsprechend auch Fragen beantworten für die Lernenden, damit sie sozusagen davon profitieren. Und dann geht es natürlich auch darum, dass wir den Hausarztberuf schön gestalten, dass er auch nachhaltig wird, auch dass die Kollegen, die sich dafür interessieren, Hausarzt zu werden, keine Steine in den Weg gelegt bekommen, dass sie ihre Weiterbildung gut machen können und dann auch lange und zufrieden hausärztlich tätig sein können.
Ich habe auch gute Erfahrungen gemacht mit meinen Patienten, die die Weiterbildung unterstützt haben. Ganz besonders interessant und spannend für mich persönlich fand ich auch eine Situation, wenn ich zu dritt mit dem Patienten, mit mir als Weiterbilder und der Weiterbildungsassistentin ein Gespräch geführt habe und dann den Patienten gefragt habe, was er denn jetzt dazu meint. Und da kamen doch ganz spannende Geschichten heraus. Ja, dann danke ich euch beiden noch einmal für eure Zeit und dass wir zu dritt dafür streiten, dass sich die Kultur der Weiterbildung in Deutschland weiter verbessert. Also vielen Dank für euer Engagement und für eure Zeit heute. Ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie nehmen etwas mit für sich und tragen auch etwas dazu bei, diese Weiterbildung attraktiv und gut zu gestalten und können etwas profitieren von dem, was Sie heute gehört haben. Tschüss, ihr beiden.
Tschüss, Iris.
Tschüss, Iris. Mach's gut. Vielen Dank, dass wir dabei sein durften.
Und als wichtiger Hinweis noch, dass Sie auf meiner Webseite Hinweise finden, wie Sie sich informieren können über die Kompetenzzentren für Allgemeinmedizin in Deutschland.
Weitere Informationen, Hintergründe und Literaturempfehlungen finden Sie auf irisfeit.de.